Wir hoffen, dass wir heute, ja, sieht so aus, als hätten wir auch wirklich Ton. Ich darf die vorletzte, drittletzte Sitzung des Seminars eröffnen und ganz besonders herzlich unseren Gast, Herrn Professor Ulrich Seemann, begrüßen. Sie werden ihn im Catalogus Professorum finden. Den kann ich Ihnen heute nicht zeigen. Ich sagte Ihnen ja, mein Computer ist kaputt, der ist geliehen und da ist der Netzzugang gesperrt. Aber das ist ja eine spannende Geschichte. Das will ich zumindest verraten. Herr Professor Seemann ist Jahrgang 1921 und dass er hierher gekommen ist, verdient also unsere besondere Anerkennung. Es ist zwar so, je öller, je döller, aber manches fällt einem in fortgeschrittenem Alter nicht ganz so leicht. Und deswegen bin ich froh, dass er heute bei uns ist. Wir haben drei Referenten, nicht zwei, wie ich ankündigte, die zuständig sind für den Diskussionsteil. Wir haben einmal Herrn Björn Gierke, dann sitzt dort Knut Birr und dann haben wir Thomas Mink. Es sind also drei Herren, die zuständig sind für das Diskussionsprotokoll und auch für eine Kurzdarstellung ihres Fachgebietes, also Gesellschaftswissenschaften/Marxismus-Leninismus. Wir haben es so gehalten, wie bisher, ich wiederhole es, unser Zeitzeuge berichtet zunächst über sich selbst und stellt sich dann Ihren Fragen. Und nun, lieber Herr Seemann, haben Sie das Wort.
Soll ich anfangen?
Bitte.
Also ich will mal versuchen, aus der Sicht der eigenen Entwicklung die Vorgänge an der Universität darzustellen. Zunächst ein paar Bemerkungen zur Person. Herr Krüger hat ja schon gesagt, ich bin Jahrgang 21. Somit, wie ich das übersehe, wohl der älteste der Teilnehmer hier. Mein Berufsleben hat sich komplett in der Deutschen Demokratischen Republik vollzogen. Ich bin geboren in Venezuela. Mein Vater war Überseekaufmann draußen. Mein Großvater, also sein Vater, war Gutspächter hier in Mecklenburg. Wurde übrigens 1919 beim Universitätsjubiläum mit dem Dr. H.C. geehrt. Denn meine Mutter war Angestellte hier an der Universität, in der Ohrenklinik bei Herrn Körner damals. Und ihr Vater war auch Landwirt, also wir kommen aus dem ländlichen Hintergrund. 1924 kehrten wir von Amerika zurück. Zunächst haben wir in Hamburg gewohnt. Ab 29 dann in Rostock und hier bin ich im Wesentlichen aufgewachsen. Beide Eltern, das muss ich auch dazu sagen, waren Mitglieder der NSDAP und ich selbst gehörte zum Deutschen Jungvolk, also der Jugendorganisation. Zur Schulausbildung. Ich habe in Hamburg 2 Jahre Grundschule besucht. Und ab 1927 und ab 1929 dann in Rostock weitere 2 Jahre Grundschule und anschließend am hiesigen Realgymnasium mit Abitur Ostern 1939. Danach habe ich noch 1 Jahr als Praktikant gearbeitet. Ich hatte ursprünglich vor, ein technisches Studium zu machen. Und habe ein technisches Vorpraktikum gemacht. Hier in Rostock beim RAW, also Reichsbahnausbesserungswerk, zum Teil in Bremen. Wie gesagt, Abitur 1939. Dann war das halbe Jahr noch im Praktikum. Und dann ging der Krieg los. Bei Kriegsbeginn habe ich mich zusammen mit meinem Bruder, der 1 Jahr jünger war, freiwillig gemeldet zur Luftwaffe, an sich mit einem etwas Hintergrund. Es war ja damals üblich, halbes Jahr Arbeitsdienst und dann Wehrmacht. Und das halbe Jahr Arbeitsdienst wollte ich mir schenken, habe mich gleich bei der Wehrmacht gemeldet. Ich ging zur Luftwaffe, wurde am 15. November 1939 eingezogen. Zunächst in Güstrow gewesen, bin dann verschiedene Sachen und habe dann die Ausbildung als Flugzeugführer durchgemacht. Auf verschiedenen Flugzeugführerschulen von 40 bis 42. Und war dann nachher anschließend, haben sie mich auch gleich wieder gegriffen, Fluglehrer in Neubrandenburg. Hab das mehrere Jahre gemacht. Gegen Kriegsende wurden wir dann wieder aussortiert. Dann habe ich noch Transportflüge gemacht und erlebte das Kriegsende ganz auf der anderen Ecke bei Innsbruck. Am 4. Mai war für uns das zu Ende. Unser Chef hat erklärt, der Krieg ist aus, geht nach Haus. Und dann sind wir losgezogen, hat das ganze Mobiliar verteilt und sind dann aber von den Amerikanern aufgegriffen und kam ich in amerikanische Gefangenschaft unten in Bayern vom 8.5. bis 24.8.45 und wurde dann nachher, wie gewünscht, nach Lübeck entlassen, wohin meine Eltern gekommen waren, nachdem sie aus dem Osten hatten weggehen müssen. In Lübeck, Travemünde draußen, habe ich vergeblich versucht, irgendwie einen Studienplatz zu bekommen. Das war damals insofern schwierig, als die Hochschulen, das war ja vor allem Hamburg, was in Betracht kam, nur solche Namen, die dort wohnten. So kam ich da also nicht zurecht und auch andere Möglichkeiten, Arbeit zu finden, waren nicht. Und dann habe ich mich entschlossen zur Rückkehr nach Mecklenburg, wo ich ja herkam. Wie Sie sich vorstellen können, von den Umgebenden mit ein bisschen Ängste begleitet. Bist du bekloppt? Zu den Russen. Jedenfalls bin ich dann rüber und habe hier erfahren, dass Neulehrerlehrgänge liefen. Ich hatte ja nur als Fluglehrer auch gewisse pädagogische Erfahrungen und auch gemerkt, dass, wie das liegt. Und ich versuchte, da heranzukommen, habe eine ganze Rundreise durch die damalige Zone gemacht, die einzelnen Landeshauptstädte abgeklappert, aber es wurde nichts, weil die Lehrgänge schon liefen und da haben sie mich also nicht mehr genommen. Und als ich dann zum Schluss schon etwas verzagt in Schwerin auftauchte, da klappte das. Mit auch ein bisschen sonderbaren Begleitumständen. Der zuständige Regierungsrat im Ministerium, zu dem ich hinging, war ein Bekannter. Er war unser alter Flugplatzmeteorologe und kannte mich von der Brandenburg. Das war sozusagen nun ein glücklicher Zufall. Über diesen Weg hat er mich dann noch eingeschleust in den Neulehrerlehrgang, der in Putbus lief. An sich ja schon von Anfang des Jahres. Ich habe dann bloß den letzten Rest noch bis Ende Juli mitgemacht. Das ging deswegen auch einigermaßen glatt, weil ich Abitur hatte und insofern doch den Anschluss finden konnte. Und offensichtlich auch nicht schlecht, denn zum Abschluss wurden einige, darunter ich, delegiert zum Studium der Pädagogik nach Greifswald. Also obwohl ich das bloß ganz kurz mitgemacht hatte. Und Das war der Ausgangspunkt, dass ich dann letztlich in Greifswald erstmal landete. So viel vielleicht vorweg zur Person und zu den Umständen. Und nun zum Eigentlichen, meinem Universitätsleben. Ich habe 40 Jahre an den Universitäten gearbeitet, also mein ganzes Berufsleben. Zunächst mal zu den allgemeinen Umständen. Es war ja nach Kriegsende, wie Sie wissen, im Potsdamer Abkommen festgelegt, wie die Entwicklung in Deutschland weitergehen sollte mit den vier Zonen und so weiter. Die russische Zone war unter der Leitung der SMAD, also sowjetische Militäradministration, die hier die Entwicklung steuerte und sich auch darum bemühte, die Entwicklung des Bildungswesens und des Hochschulwesens zu steuern. Auf dieser Grundlage und initiiert durch die damals dann ja existierende SED wurde die Hochschul-, die Schulreform und die Hochschulreform durchgeführt. Das Grundproblem war die Frage Rückkehr zur Weimarer Republik und da anknüpfen die Weiterentwicklung oder etwas Neues. Und hier hatte man sich ja entschieden, das neu zu orientieren. Das war, wenn Sie so wollen, der wesentliche Inhalt dann der Auseinandersetzung in den Universitäten, in Schulen auch, um die antifaschistisch-demokratische Reform. Wie gesagt, ich bin dann im Herbstsemester 46, das war die Wiedereröffnung der Greifswalder Universität, dort immatrikuliert worden. Und zwar an der pädagogischen Fakultät mit den Fachrichtungen Englisch-Französisch als Lehrerausbildung. Die pädagogische Fakultät war ein Stück dieser antifaschistisch-demokratischen Hochschulreform, war eine neue Einrichtung, eine neue Fakultät, die vornehmlich besetzt wurde über antifaschistische Lehrer, die vorher eben ausgeschieden waren und nicht mehr im Amt. Das eigentliche Ziel dieser Hochschulreform war, a, die Beseitigung jeglicher faschistischer Überbleibsel in den Personen und in den Köpfen und im Denken und b, die sogenannte Brechung des Bildungsprivilegs, also die Ermöglichung des Zugangs zu Bildung aller Arten für alle Kräfte, vor allem eben auch für die bisher Benachteiligten aus den Arbeiterbereichen. Vielleicht Folgendes im Zusammenhang mit dieser Hochschulreform und dieser Orientierung: gab es einen Vorlesungszyklus für alle, eine Vorlesung politisch-ökonomische Probleme der Gegenwart. Das war an allen Universitäten so eingeführt. Bei uns in Greifswald machte das Professor Herz, der war Dr. Repoll, hatte vorher in einer Zeit, glaube ich, im Statistischen Amt gearbeitet und war dann hierher berufen worden und machte diese Vorlesung in Greifswald. Außerdem machte er Seminare zu marxischen Schriften, unter anderem Lohn, Arbeit und Kapital und Kommunistisches Manifest. Ich selbst habe an diesen Seminaren teilgenommen. Während dieser Zeit war ich dann zwei Semester auch Mitglied des Studentenrates, war von der Fakultät dorthin gewählt worden. Und in dieser Zeit war natürlich die politische Auseinandersetzung sehr heftig. Was ich vorhin schon andeutete, Rückkehr nach Weimar, dort anknüpfen oder was Neues. Und es ist natürlich verständlich, dass an den Universitäten, vor allem unter den älteren Lehrkräften, die Tendenz war, dort wieder weiterzumachen, wo bei Beginn des Faschismus aufgehört wurde. Das waren zum Teil sehr heftige Auseinandersetzungen. Ging auch um die Studentenratswahlen, bei denen sich das zeigte. Vielleicht eine persönliche Einfügung. Ich habe im Mai 1947 eine Kommilitonin geheiratet, die in der Zeit dann in Greifswald Lehrer machte. Wir haben dann die ganzen Jahre zusammen das durchgestanden. Wir haben dieses Jahr oder vergangenes Jahr Diamantenhochzeit gefeiert. Nur am Rande, wir haben in der Zeit vier Kinder bekommen, vier Jungs, die meine Frau wesentlich betreut und großgezogen hat. Die sind alle was geworden, auch heute noch. So, das dazu. So, mit der Ausweitung der ersten Hochschulreform im Herbst 1947 kam es zur Bildung der sogenannten gesellschaftswissenschaftlichen Fakultäten. Drei an der Zahl, eine in Rostock, eine in Jena, eine in Leipzig. Das war ein Stück der Entwicklung, die ich angedeutet habe, der Neugestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Es waren an diesen gesellschaftswissenschaftlichen Fakultäten vor allem damals tätige Funktionäre, Landräte, also Leute, die schon im Dienst waren, die hier zusätzlich eine wissenschaftliche Ausbildung erhalten sollten, um dann nachher auf dieser Basis weiterarbeiten zu können. Während dieser Zeit, also im Herbst 1947, wurde Professor Herz aus Greifswald berufen nach Rostock, um an der hiesigen Gesellschaftlichen Fakultät als Prodekan tätig zu werden, zur Unterstützung des Dekans, des Professors Professor Dunker, Hermann Dunker, ein altgedienter Abra-Funktionär, als Wanderlehrer sozusagen tätig, hat an den verschiedenen Schulen der Abra-Bewegung gearbeitet und war dann bei Beginn des Faschismus emigriert, wohnte in den USA und ist dann von dort durch unsere Führung zurückberufen mit diesem Anliegen, dass er hier die Fakultät leiten sollte. In diesem Zusammenhang machte Herz mir den Vorschlag, ihm zu folgen nach Rostock als Hilfsassistent. Ich habe das dann akzeptiert und bin zum Sommersemester 48 nach Rostock gegangen, an die Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät. Hier wurde ich dann eingegliedert in den laufenden Lehrgang. Das erste Semester war vorbei. Diese Ausbildungen an diesen Fakultäten waren vier Semester. Ich hatte drei Semester in Greifswald schon. Die wurden mit in Rechnung gestellt, sodass ich dann hier die Ausbildung weitermachte. Im Sommersemester 1949 war dann der Abschluss dieses Studiums. Und bei der anschließenden Einsatzbesprechung, wo also nur beraten wurde, wer wo was macht, stellte sich heraus, für mich zu überraschend, dass einige, dazu gehörte auch Heider, der ja schon hier war, zwei Semester weiter studieren sollten. Und für mich persönlich kam der Hammer, ich sollte den Posten übernehmen, der damals im Zusammenhang mit diesen ganzen Umschulungen eingerichtet war, den sogenannten Studentendekan. Das war eine Funktion, die eingerichtet wurde, wahrscheinlich auch in Verbindung mit Erfahrungen aus der Sowjetunion, da kommt es wohl her. Der Studentendekan sollte also im Grunde genommen fast so etwas wie ein Vertreter des Rektors sein für Studienangelegenheiten. Aufgaben waren also vor allen Dingen Stipendien und Zulassungen und eben die Betreuung der Studentenheime und so weiter. Das war für mich, können Sie sich vorstellen, natürlich eine völlig überraschende und ungewöhnliche Aufgabe. Ich habe eigentlich nie rausbekommen, wie sie auf mich verfahren sind dabei. Aber Sie müssen sich vorstellen, damit war ich Mitglied des Senats und saß da den alten Herren gegenüber, die ja zum Teil, was ich vorhin andeutete, ja in Richtung auf Rückkehr nach Weimar orientiert waren. Und nun dieser junge Mann dazwischen, keine Bildung, kein Nisch, kein gar nicht. Und er sollte hier nun, gab natürlich im Senat auch Auseinandersetzungen, vor allem von Seiten der Mediziner und der Theologen. Die Theologische Fakultät machte sogar einen Antrag an den Rektor, man möge einen ihrer Vertreter mir beiordnen, wenn es um Angelegenheiten der Theologischen Fakultät geht. Also es, wie gesagt, es waren doch ziemlich heftige Auseinandersetzungen und da musste ich nun rein, um die Sache abzustützen, wurde ich Assistent bei Hertz und gleichzeitig auch noch Dozent an der ABF, also an der Arbeiterbauernfakultät, damit ich sozusagen Grundlage habe und dass sie offiziell mir ein bisschen Geld geben konnten. Aber im Übrigen war das natürlich ein sehr aufwendiges und kompliziertes Unternehmen mit viel Anfechtung und Streitereien, wie man sich vorstellen kann. Trotzdem habe ich eben auch in dieser Zeit schon Lehrveranstaltungen gemacht an der ABF und habe auch Seminare noch gemacht. Das ging bis 1951. Und dann kam die Vorbereitung der zweiten Hochschulreform. Ein Teil dieser zweiten Hochschulreform war die Einführung des sogenannten gesellschaftswissenschaftlichen Grundstudiums. Das werden Sie ja wahrscheinlich aus den Unterlagen kennen. Und zu dem Behufe wurde vom Staatssekretariat fürs Hochschulwesen ein Lehrgang nach Eberswalde einberufen, wo aus den drei in Betracht kommenden Universitäten Kader ausgewählt wurden, die dort den Lehrgang mitmachen mussten. Hier aus Rostock war es neben Heidon, ich und noch ein paar, die dann nach Eberswalde im Sommer 1951, das war sozusagen in der Vorbereitung auf die zweite Hochschulreform. Man kann in gewisser Weise erkennen, dass hinter diesen Schritten doch eine gewisse Linie gelegen hat, die zentral vorgegeben und gesteuert wurde, eben in Richtung auf die Zielsetzung Beseitigung des Faschismus, Brechung des Bildungsprivilegs, Zugang aller zu den Hochschulen. Am Ende dieses Lehrgangs, Sommersemester 51, wurde dann wieder, wie üblich, nun überlegt, wer wohin und was machen. Abschluss war sowohl eine Diplomprüfung als auch eine Dozentenprüfung, die wir im Anschluss an diesen Lehrgang gemacht haben. Der Lehrgang bestand wesentlich daraus, die kommenden Vorlesungen vorzubereiten und die Lehrkräfte darauf eben einzustimmen. Ich wurde dann zum 1.9.51 zum Dozenten ernannt, aufgrund dieser Prüfungen, die wir gemacht haben, und wurde zum Einsatz bestimmt nach Leipzig, Universität Leipzig, juristische Fakultät. Also am Institut für Gesellschaftswissenschaften und Lehre an der juristischen Fakultät. Das war für mich insofern auch noch wieder mit besonderen Schwierigkeiten, weil die Juristen im Unterschied zu den anderen Fakultäten das doppelte Pensum bekamen. Also kürzer, sodass ich also in dieser Zeit in Leipzig jeweils 4 Stunden Vorlesung und 8 Stunden Seminare mit der, ich will ja heute mal sagen, dürftigen Vorbildung, die wir durch diesen Lehrgang bekommen haben. Wie gesagt, da haben wir Lehrpläne und Inhalte schon diskutiert, aber lief doch darauf hinaus, dass man jetzt am Ort das von einem Tag zum anderen vorbereiten musste. Das war natürlich doch eine etwas schwierige Situation, was mich dann zum Teil auch überfordert hat. Ich bin dann nochmal zusammengeklappt. Aber insgesamt hat mir die Atmosphäre in Leipzig nicht gefallen, weil mir der Laden einfach zu groß war, zu unübersichtlich. Die juristische Fakultät war ja allein so ein Unternehmen wie die nachher Rostocker Fakultät insgesamt und in der ganzen Stadt verteilt und so weiter. Und da habe ich eine Finte benutzt. Ich habe ans Staatssekretariat den Antrag gestellt, nach Rostock zurückzukehren, und zwar mit der Begründung, da ich während des Krieges als Flugzeugführer gearbeitet habe, in Rostock an die dort entstandene Luftfahrttechnische Fakultät eingesetzt zu werden. Und das wurde dann auch genehmigt, wobei allerdings das insofern sich dann schnell aufhob, weil diese Fakultät nach Dresden verlagert wurde, sodass ich also bloß ein Studienjahr bei den Luftfahrern gewesen bin. Aber im Übrigen dann im Institut für Gesellschaftswissenschaften hier an der hiesigen Universität waren wir Anfang 53, wie ich herkam, oder 54, insgesamt 10 Lehrkräfte ML, also Marxismus, Leninismus und Philosophie, und 5 Lehrkräfte politische Ökonomie. Also 15 Lehrkräfte auf 7 Fakultäten. Das war also doch eine ziemliche Belastung, aber es blieb ja nicht weiter übrig und wir haben das auch angefangen und angepackt. Das bedeutete, dass wir die einzelne an verschiedenen Fakultäten Lehrveranstaltungen machen musste, so wie es gerade erforderlich war. Aber etwas war eben doch anders als bei den anderen entsprechenden Instituten an den Universitäten. Wir haben von Anfang an als wissenschaftliche Orientierung angegriffen, die akademische Ausbildung abzuschließen, unsere Lehrkräfte, also nachvollziehen, abschließen. Und zweitens haben wir uns dahin orientiert, dass wir es uns festgelegt haben, dass unsere Lehrkräfte primär auf eine Fakultät fixiert werden sollten. Das war, wie gesagt, eine Orientierung, die wir von Anfang an verfolgt haben und die doch abweicht von dem, was an den anderen Instituten in der Republik gemacht worden ist. Das hatte natürlich Auswirkungen. Die einerseits natürlich auch zusätzlich belastend waren, weil wir neben der Lehre die Vorbereitung auf Promotion und diesen ganzen Kram machen mussten und neben der Lehre auch die Einarbeitung in die anderen Fachgebiete. 1955 bekamen wir die ersten ausgebildeten Assistenten. In Leipzig war eine Ausbildung für Assistenten des gesellschaftlichen Grundstudiums. Und die ersten zwei von ihnen kamen 1955 hier an. Das war Heinrich Vogel und Hannes Steyer. Im Zusammenhang mit dieser Grundorientierung haben wir uns natürlich auch bemüht, von Anfang an auf wissenschaftlichen Gebiet tätig zu werden. Wir haben begonnen mit Publikationen, mit Veranstaltungen. Die erste größere Gemeinschaftspublikation war die Schrift über die Rosterer Arbeiter schlagen den Kapputsch nieder. Haben wir zusammen rausgebracht und war eine der ersten Publikation, ich glaube, das war 1953 oder so, und so ein Artikel in der wissenschaftlichen Zeitschrift und sonstige. Also wir haben uns bemüht, diese Dinge wirklich zu untermauern. Was dann letztendlich sich auch auszahlte. Im Zusammenhang mit dieser Orientierung kam heraus, dass ich auf die medizinische Fakultät angesetzt wurde, andere auf die anderen Fakultäten, was aber zunächst noch nicht ausschloss, dass wir in den anderen Fakultäten auch immer noch Unterricht machen mussten, weil es nicht so viel waren. Aber das war die Grundorientierung. Und so erreichte ich dann das Promotionsziel, habe am 22.01.1958 meine Promotionsurkunde bekommen. Das wäre jetzt goldenes Jubiläum. Und im Zusammenhang nun mit dieser Entwicklung gelang es uns doch, an den Fakultäten, an den Fachfakultäten Fuß zu fassen und allmählich auch Anerkennung zu finden. Weil wir uns eben bemühten, im Unterschied eigentlich auch zu den allgemeinen Vorgaben, dieses Pensum marxistische Lehre zu machen, versuchten zu differenzieren auf die Fachgebiete. Also nicht so nach dem Motto, wie es von Berlin ja meistens verlangt wurde, ML ist eins und das kann jeder und überall. Das haben wir also nicht gemacht. Wir haben uns versucht, auf die Fakultäten einzuschießen und in Verbindung mit den Studiengängen der Fakultäten auch unsere Lehrveranstaltung zu gestalten. Ja, also dann, wie gesagt, die Promotion und danach ging es ja weiter. Vorbereitung auf die Habilitation. Ich habe dann inzwischen das wechselte Auge ein bisschen zum Teil Direktor des Instituts gemacht, dann Fachrichtungsleiter, also die Funktionen haben wir uns unter anderem ausgetauscht, auch je nachdem, wie weit der Einzelne war. Eine richtige Freistellung konnten wir uns nicht leisten. Wir begannen in dieser Zeit auch schon im Zusammenhang mit der Grundorientierung uns aufs Ausland zu orientieren, wissenschaftliche Veranstaltungen im Ausland. Erste waren wohl in Polen, 1958 war eine Historikerkonferenz, zu der wir eingeladen waren und wo wir auch vorgetragen haben. Diese Verbindung kam zustande über die Ostseewochen. Bei den Ostseewochen waren ein paar Kollegen aus Torun hier und so wurde das eigentlich, dann kannten sie uns und haben sie uns eingeladen. Naja, so kam das zustande. Ne? Also in Polen, in die Sowjetunion, nachher in die CSSR. Und ich bin dann auch schon verhältnismäßig frühzeitig ins sogenannte kapitalistische Ausland, also nach Finnland. Ich weiß nicht mehr genau, muss so 71, 72 gewesen sein. Dann nach Dänemark 1974. Da wurde ich delegiert im Zusammenhang mit dem 25-Jahrestag der Republik, Republiksgründung, also 49, 74. Habe hier in Dänemark dann, es war so Veranstaltung, aber ich habe auch Vorträge gehalten und wir haben Diskussionen geführt. Und dann nachher bin ich nach Kuba gewesen. Auch das war im Zusammenhang mit dieser ganzen Wissenschaftsentwicklung, auch im Zusammenhang mit den Solidaritätsbemühungen zwischen unseren Ländern. Wir haben uns bemüht, den kubanischen Genossen Hilfestellung zu geben für ihre wissenschaftliche Arbeit. Unsere Universität hatte mit Kuba verschiedene vertragliche Verbindungen mit der Medizin in Kuba, mit der Landwirtschaft. Also da waren regelrechte Verbindungen entstanden, die wir versuchten auszuweiten. So, dann habe ich 1964 meine Habilitation erreicht und wurde dann zum 1.9.64 zum Professor mit vollem Lehrauftrag berufen. Das ging dann in zwei Jahresstufen weiter, wurde 68 Ordinarius für dialektischen Materialismus. Dann wir jetzt vielleicht noch zu erwähnen im Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung. Die Frage war hier auch gestellt, setzte ab 58 die Änderung der Zusammensetzung der Studierenden. Die Studierenden waren jetzt alle, oder jedenfalls die normalen Studenten, alle Absolventen unserer Schule. Die haben also nur unsere Schule durchlaufen. Insofern war eine gewisse Veränderung auch in der soziologischen Struktur. Wir haben ja generaliter uns darauf orientiert, Jugendliche aus allen Schichten in die Hochschulen zu bekommen. Gleiches vollzog sich im Lehrkörper. So 57, 58 setzte der Generationswechsel ein. Da waren dann die alten Herren, soweit sie noch im Amt waren, dann ausgedient. Es kamen junge Kräfte auf fast allen Lehrgebieten der Medizin. Wobei das sich natürlich auch mit Komplikationen vollzog. Gab natürlich nach wie vor in den Fakultäten, und die Medizin war dafür besonders berüchtigt, noch Kräfte, die an dem Alten hingen und das Alte wollten. Einer der ersten neuen Ordinarien, der in die Medizin kam, war Professor Melan, der Sozialhygieniker, der natürlich mächtig abgelehnt wurde, zunächst A, wegen des Faches, das war schon sowas nicht ganz, und B, weil er auch Mitglied der Partei war. Aber das nützte nichts, es entwickelte sich, und so kam doch im Laufe dieses Wechsels auf den verschiedenen Lehrgebieten, Augenheilkunde, Chirurgie, Internistik und so weiter, die nächste Generation und unter ihnen auch eine Reihe von Mitgliedern der Partei. So, das zunächst mal dazu. Parallel waren ja auch unsere Genossen, ich auch, ständig beschäftigt und im Einsatz in den sogenannten gesellschaftlichen Aktivitäten mit Vorträgen und so weiter. Ich habe seit 54, 55 den Bezirksausschuss für Jugendweihe geleitet und Jugendstunden gemacht. Ich war von 67 bis 74 Stadtverordneter in der Hand, also hier in Rostock. Habe dort vor allem natürlich im Bereich Volksbildung gearbeitet. Da gab es natürlich auch Differenzen und Schwierigkeiten. So, das vielleicht dazu. Wie gesagt, parallel dazu lief dann die vielfältige Lehrveranstaltung. Mittlerweile hatte sich das nur so weit stabilisiert, dass wir tatsächlich an einer Fakultät arbeiten, so wie wir das gemacht hatten. Und das war natürlich die Grundlage dafür, dass wir an den Fakultäten allmählich auch Anerkennung fanden. Das führte dann bei mir in der Medizin dazu, dass ich dann auch schon rangezogen wurde als Dissertationsgutachter in der Fakultät, dass ich von den einzelnen Kollegen in der einen oder anderen Frage konsultiert wurde, auch in wissenschaftlichen Problemen, dass sie mich um Rat fragten und um Hilfe baten, wenn sie ihrerseits was publizieren wollten. Also war ich nun doch langsam angekommen, würde ich sagen. So, nun geht es auf die dritte Hochschulreform zu. Ich weiß nicht, habe ich noch Zeit?
Ja, Sie haben Zeit.
Die dritte Hochschulreform, die schließt sich natürlich an das an, was ich hier schon angedeutet habe, die allmähliche Grundorientierung. Die Umbildung der Universitäten war so weit gediehen, dass es jetzt so ein nächster Schritt gemacht werden konnte. Und der bestand darin, dass an den Universitäten eine gewisse Strukturveränderung erfolgte gegenüber den alten Strukturen. Es wurden sogenannte wissenschaftliche Räte gebildet, die in Fakultäten gegliedert waren. Das waren aber nicht die alten Fakultäten, das war bloß der Name noch. Es gab im Wissenschaftlichen Rat eine Fakultät, für Gesellschaftswissenschaften, das war also die ganze Palette, und eine Fakultät für Naturwissenschaften, Technik, der ganze andere Bereich, wobei ich hier noch einfügen kann, dass ja unsere Universität insofern noch aus dem Rahmen fällt, als wir eine schiffbautechnische Fakultät aufgebaut haben. Also über das herkömmliche, traditionelle einer Universität, das, was früher auseinanderlief, technische Hochschulen, Universitäten, hier zusammengeführt an einer Universität. Das hat sich natürlich auch mit vielen Kämpfen und Schwierigkeiten vollzogen, aber immerhin. So dass wir also, wie gesagt, drei Fakultäten hatten. Und die Theologen waren eine Sektion für sich. Das war ja das Zweite, was ich sagen muss. Bildung des Wissenschaftlichen Rates und die Strukturänderung statt der bisherigen Fakultäten und Institute Sektionen. Also Sektionen für die einzelnen Fachgebiete. Und der medizinische Bereich wurde als Bereich Medizin konstituiert mit einem Bereichsdirektor. Und als weiteres im Zusammenhang mit dieser Neustrukturierung wurde ein sogenannter gesellschaftlicher Rat gebildet, also wissenschaftlicher Rat und gesellschaftlicher Rat. Das war eine Einrichtung, die darauf abzielte, die Universität noch stärker einzubinden in das gesamtgesellschaftliche Gefüge. Es waren also Vertreter aus den Betrieben, aus der Verwaltung, auch der Universität, auch andere Universitäten, die diesen gesellschaftlichen Rat bildeten. So, die Aufgabe der Fakultäten, also der jetzigen Fakultäten, war vor allem die akademischen Graduierungen durchzuführen. Und zwar war das ihre eigenständige Aufgabe. Und auch Beratung zu Forschungsaufgaben und Forschung und Entwicklung der Universität auf den verschiedenen Gebieten. Die akademischen Graduierungen umfassten natürlich einen erheblichen Anteil, denn mittlerweile war die Universität und die einzelnen Einrichtungen gewachsen. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber es waren letztendlich hunderte Promotionen und Habilitationen, die wir dann durchgeführt haben. Was also jeweils denn in den Fakultäten, in den Fakultätssitzungen, wurde ja jede einzelne Promotion durchberaten, akzeptiert oder nicht akzeptiert. Und dann nachher war die feierliche Urkundenverleihung in der Aula, wo wir dann die jeweils Promovierten ihnen ihre Urkunden überreichten. So, und in dieser Fakultät für Gesellschaftswissenschaften wurde ich ab der dritten Wahlperiode, das war 1974, Dekan dieser Fakultät, also Dekan der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften, und habe das drei Wahlperioden bis 83 gemacht. Danach, also als Dekan war man ja sowieso Mitglied des Senats, da mitgearbeitet, und danach hat der Rektor, das war damals Professor Breuer, mich vorgeschlagen zum Wahlsenator. Er wollte eine gewisse Verstärkung des gesellschaftswissenschaftlichen Flügels im Senat haben. Und das bin ich dann noch bis 88 gewesen, also über die Emeritierung hinaus noch. Durch die Fakultäten wurde auch das wissenschaftliche Leben der Universität mitgesteuert. Wir haben jedes Jahr sogenannte Universitätstage durchgeführt, an denen die Fakultäten zu jeweiligen Themen Konferenzen durchgeführt haben. Ich habe selbst eine in meiner Fakultät auf einer Universitätstagung durchgeführt zum Problem des Risikos bei der Entwicklung gesellschaftlicher Prozesse. Es war also ein durchaus lebendiges wissenschaftliches Leben an der Universität. Die Fakultäten und die Sektionen ihrerseits hatten ihre Auslandsverbindungen, hatten ihre Kongresse und so weiter. Außerdem war jetzt im Zusammenhang mit den neuen Promotionsordnungen auch das Erfordernis einer marxistisch-leninistischen Weiterbildung der Doktoranden, was natürlich arbeitsmäßig wieder auf uns zurückfiel. Wir haben also Doktorandenseminare gemacht und die Doktorandenseminarprüfungen für die Promotion. Wir haben, also ich habe auch in der ärztlichen Weiterbildung marxistische Unterricht gegeben, draußen in den Akademien. Wir haben an der Universität eine marxistisch-leninistische Weiterbildung der Hochschullehrer praktiziert, die also einem gewissen Rhythmus, meistens so einmal monatlich zusammengekommen, wo ich dann mit unseren Professoren, Medizinprofessoren zu Themen diskutiert habe. Und es wurde nachher einmal im Jahr eine zweiwöchentliche ML-Weiterbildung für Hochschullehrer in Heiligendamm durchgeführt, also raus aus Rostock, dort internationalmäßig. Das hatte natürlich einen großen Vorteil, man lernte sich untereinander auch interdisziplinär kennen, konnte dort diskutieren. Und ich muss natürlich sagen, ein doch erheblicher Erfolg dieser ganzen Tätigkeiten lag natürlich darin, dass wir uns ja, was ich vorher schon sagte, bemüht hatten, uns in die Fachproblematik der anderen Fakultäten einzuarbeiten, sodass wir das doch sehr differenziert durchführen konnten, nicht so nach Schema F. Und diese Veranstaltungen sind auch in der Masse sehr gut angenommen worden. So, das macht dazu genügen, es war Arbeit genug. Und nun kommt noch ein weiteres, was auf mich zukam. Im Jahr 1977 wurde durch die Ministerium festgelegt, nach Rücksprache in den oberen Gremien, dass an den Medizinfakultäten die Vorlesung Geschichte der Medizin wieder eingeführt werden sollte. Hatte es ja früher an den alten Fakultäten auch gegeben, war dann eingeschlafen und sollte nun neu konstituiert werden. Ja, und wie war es? Der Beschluss war natürlich schnell gefasst da oben, aber die Leute dafür, die lagen ja auch nicht rum. Und es gab auch keine ausgebildeten Medizinhistoriker. Früher haben das ja immer ein paar Professoren aus Spaß und Liebe gemacht. Alte Professoren waren nicht mehr da, sodass da nicht kein Rückgriff. Also, Seemann, das kannst du machen. Kam die Fakultät bei mir angeleiert und fragte mich und bat mich, dass ich das übernehmen sollte. Und da die Situation überall schlimm war, haben unsere Greifswalder Kollegen gleich bei uns in Rostock angefragt, ob wir ihnen auch helfen können. Und so habe ich dann Greifswald auch noch an den Hals gekriegt. Sodass ich also eine Vorlesung Geschichte der Medizin aufbauen musste und durchführen musste in Rostock und Greifswald zunächst. In Greifswald habe ich 3 Studienjahre mitgemacht. Das heißt, ich muss immer rüberfahren und dann dort das machen. Das war einerseits für mich machbar, weil ich A, ohnehin historisch gearbeitet habe und historisch interessiert war, B, philosophisch natürlich interessiert war und nun mittlerweile von der Medizin auch was mitgekriegt habe, sodass ich das dann auch wirklich machen konnte. Aber es war zunächst natürlich doch ein Hammer. Wir haben zur Unterstützung dieser Aufgaben unter uns zentrale Arbeitskreise für Medizin gebildet, wo wir dann zusammenkamen und über diese Probleme diskutiert haben und uns gegenseitig unterstützt. Es gab auch neben diesen zentrale Arbeitskreise beim Gesundheitsministerium, an dem ich auch beteiligt war, wo also Aufgaben der medizinischen Forschung, Entwicklung und so weiter diskutiert wurden, wo wir auch mit den Vertretern des Zentralkomitees für diese Sachen Diskussionen hatten. Und ich muss sagen, diese Diskussionen waren, wie so oft, wenn man mit entsprechenden Leuten zusammenkam, durchaus vernünftig und befriedigend. Das war also keine Abbürstung oder Festlegung. Allerdings ist das, soweit ich das überblicke, natürlich nur bedingt in die Leitungstätigkeit eingeflossen. Also diese Vorlesung habe ich dann bis 1987 gemacht, also noch ein Jahr über die Emeritierung hinaus, um dann den Nachfolger einarbeiten zu können und das übergeben zu können. So, und damit bin ich für mich fast am Ende. Am 1.9.86 wurde ich emeritiert. Aber das hieß noch nicht Ende. Ich habe es eben schon gesagt, die Vorlesung Geschichte Medizin lief noch weiter und Wahlsenator lief auch noch weiter bis 88, sodass ich also der Universität immer noch verbunden war und auch dann hier und da mit Vorträgen und sonst was mich noch beteiligt habe. Ja, das wäre so im Groben ein Überblick über die Entwicklung und meine Entwicklung in ihr. Und wenn ich das nur mal bilanzieren soll, also bezogen auf unsere Bemühungen, als positiv ist festzuhalten, dass es uns gelungen ist, die akademische Qualifizierungsanforderung im Nachhinein bis zum Beginn der dritten Hochschulreform auszugleichen. Ich habe mir das hier nochmal notiert. Wir haben 68, 5 Habilitierte, davon 3 Professoren, 15 Promovierte und 21 andere, von denen 10 aber im Promotionsprozess waren. Also wir haben doch ziemlich aufgeholt und ich kann auch mit einem gewissen Stolz sagen, im Unterschied zu den anderen entsprechenden Instituten waren wir wirklich Vorreiter und waren vorne an. Als positiv bewerte ich auch, dass durch unsere Grundorientierung auf feste Bindung unserer Lehrkräfte an Stammfakultäten die Lehre auf die Fachrichtung der Studenten zu entwickeln und damit die Bindung an die Lehrkräfte der Fakultäten zu entwickeln, sodass unsere Lehrkräfte in den Fakultäten anerkannt wurden. Zum Beispiel auch in fachwissenschaftlicher Zusammenhalt. Ich habe es von mir auch schon gesagt, nicht, dass ich in der Medizin dann letztlich dazugehörte. Immerhin ist aus unserem Institut ein Rektor, Heidorn, und stellvertretender Hochschulminister, auch Heidorn, hervorgegangen. Ich will damit die Person nicht glorifizieren, aber es ist ein Zeichen dafür, dass wir doch eine etwas differenzierte Arbeit geleistet haben, die eben dazu geführt hat, dass unsere Kräfte nicht nur von oben her, sondern eben aus der Universität heraus akzeptiert wurden. Als negativ würde ich fixieren wollen, dass es uns nicht gelungen ist, vor allem gesellschaftswissenschaftliche Forschungsergebnisse und Erkenntnisse so in die politischen Entscheidungsprozesse einzubringen, dass die immer stärker sich herausbildenden gesellschaftlichen Fehlentwicklungen hätten verhindert werden können. Also das, was wir an Erkenntnissen, ich habe auch in diesem Ministerialproblem, es ist also nicht nur uns, es ist ja Generaliter, nicht gelungen, die zementierte Haltung und immer härter werdende Haltung der oberen Führung und der dahinterstehenden Sowjetunion zu durchbrechen, was dann letztendlich zu dem geführt hat, was wir erlebt haben, dass die Sache dann zu Bruch gegangen ist. So.
Ja, jetzt dürfen wir uns bedanken. Das war ein sehr weiter Ausflug und wir kommen jetzt zur Aussprache. Wir beginnen die Rednerliste. Jetzt habe ich zunächst einmal Katharina Trost, dann habe ich Hilde Michael und dann habe ich Christian Power. Ist richtig?
Hier.
Und dann, ja, sofort. Also es geht los. Bitte, Katharina Trost.
Okay, ich halte mich kurz, ich verspreche es. Erstmal herzlichen Dank für das ganz ausführliche Beschreiben und mir stellt sich eine Frage ganz besonders. Wie verträgt sich das Jungvolk in der Jugend mit der SED oder mit dem politischen Umdenken? Das ist das Erste, was mir nicht klar ist. Dann das Zweite, was auch komisch bei mir oder nicht ankommt, ist in Finnland, worüber redet man da ML? Also so, was bringt man den Leuten dort näher? Und das Dritte, Marxismus, Leninismus und Medizin. Wie verträgt sich das? Sind da Einsparungen bei Tupfern oder Einsparungen zum Beispiel bei Tupfern oder bei wann die neues Besteck bekommen oder so? Also das sind erstmal die drei Fragen, wie sich das verträgt.
Also zunächst mal zum Ersten. Das ist natürlich zunächst mal verwunderlich, aber Sie müssen bedenken, es war der Krieg und das Kriegserlebnis und der Zusammenbruch des ganzen faschistischen Systems, was mich in der Auffassung bestärkte, das nicht wieder. Nicht wieder Krieg, nicht wieder das. Und der Krieg war für mich immer deutlicher erkennbar ein Ergebnis dieser faschistischen Herrschaft gewesen, so dass ich zunächst mal aus dem Krieg zurückkam, war ja noch in Gefangenschaft eine Zeit lang, wo ich auch einiges mitgemacht habe, so dass für mich das ein sozusagen abgeschlossenes Kapitel war, sowas nicht wieder. Und das Zweite in dem Zusammenhang, ich war ja, wie ich sagte, auf dem Lehrerbildungskursus in Putbus und da hatte ich dann nun erstmals die etwas genauere Möglichkeit, die neuen Gedanken und Gesichtspunkte kennenzulernen, die ersten Geschichtsvorlesungen gehabt mit auch mit den Mitgliedern im Kollektiv. Das alles sind Faktoren gewesen, die mich also davon abgebracht haben. Und das vielleicht eben auch etwas überraschend zunächst, aber diese ganze Atmosphäre in der Lehrerbildungsanstalt in Putbus, war ja eine internatsmäßige Ausbildung, das ganze Klima war eben so auf neu orientiert, dass ich mich auch da schon bereit fand, in Aussprache mit den Kommilitonen, Lehrern in die Partei einzutreten. So, das war das Erste. Das Zweite war mit Finnland.
Genau.
Ja. Wissen Sie, das mit Finnland ist Folgendes. Es gibt, ich weiß nicht, ob es heute noch ist, aber es gab damals jedenfalls in Finnland ein Institut, ja, so eine Art gesellschaftswissenschaftliches Institut, mit dem wir in Verbindung gekommen waren, wie weiß ich nicht mehr, die ihrerseits daran interessiert waren, von uns Unterstützung zu bekommen in Ausbildungsfragen und
bitte? Ist das das mit der Pädagogik, also so das Schulsystem, das DDR-Schulsystem?
Nee, das lief parallel, damit hatten wir nichts zu tun. Ne? Nee, bei uns ging es also wirklich um gesellschaftswissenschaftliche Probleme. Und das Dritte, Medizin. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mich in meiner ganzen Arbeit dort bemüht habe, die marxistische Theorie und Philosophie aufzubereiten und differenziert anzuwenden. Es ging also nicht um Tupfer und Sonnenkram, sondern es ging um die geistige Auseinandersetzung. Mediziner, das dürfte bekannt sein, jedenfalls die Älteren, haben alle auch einen Hauch philosophischer Orientierung und philosophischen Interesses. Sie haben mit Tod und Leben zu tun. Und das war zum Beispiel ein so ein Punkt, über den ich in der Medizin, in den Vorlesungen, in den Weiterbildungsveranstaltungen, bei den ärztlichen Fortbildungen oft referiert habe, über das Todesproblem und den Arzt im Zusammenhang damit. Also solche weltanschaulich-philosophischen Probleme, um die ging es. Natürlich war die Medizin nicht frei von den Notwendigkeiten auch der ökonomischen Prozesse. Das war aber nicht meine Hochzeit, das haben die Ökonomen betrieben. Ne? Also eine gewisse Steuerung der Materialien, der Sachen und so weiter. Wobei ich vielleicht ein bisschen bissig einflechten kann. Ich halte das, was heute so unter Gesundheit, Wirtschaft durch die Welt geht, für verheerend. Gesundheit ist nichts zum Verkaufen oder Kaufen. Aber wie gesagt, das ist...
Ja, die Frage ist beantwortet. Hilde Michael, bitte.
Herr Professor Seemann, Sie haben Ihre ganze berufliche Laufbahn an der Sozialistischen Universität verbracht. Wie wirkte dann auf Sie, besonders der Geisteswissenschaft, der Umbruch 89-90, besonders hier an der Universität Rostock? Persönlich und als Wissenschaftler.
Ja.
Sie waren zwar emeritiert, aber dennoch.
Wollte ich eben gerade sagen, also insofern hat mich das zunächst mal persönlich nicht direkt betroffen. Meine ganzen Genossen im Institut wurden ja sofort liquidiert und ich war draußen, habe das nicht mitgekriegt. Aber ich habe das natürlich von Ferne gesehen. Ich wohnte damals nicht in Rostock, ich war aufs Land gezogen und habe von dort aus das mitgemacht. Ja, für mich war das ein totaler Bruch. Und in vielerlei Hinsicht, in der Art und Weise, wie es geschah, unverständlich. Ich erinnere mich an ein kurzes Gespräch mit Professor Kühang, unserem Gynäkologen vor der Hautklinik. Trafen wir uns, so 90 oder was, und haben uns kurz unterhalten und er sagte, Kühang, der übrigens weder ein Parteimitglied war, noch sonst was, der auch ziemlich religiös gebunden war, trotzdem aber auch unsere Veranstaltung gerne besucht hat, der sagte zu mir, Herr Seemann, das ist nicht unsere Welt.
Gut. Vielen Dank. Christian Power.
Ja, Herr Seemann, Sie sagten, dass Sie bereits am Anfang der 50er Jahre als Dozent tätig waren, was Marxismus, Leninismus angeht. Jetzt stellt sich mir die Frage, Sie sagten, dass die Studentenzusammensetzung der Studentenschaft sich erst später änderte. Haben Sie in den Anfangsjahren, also gab es praktische Schwierigkeiten, also Widerstände bei den Studenten oder bei den Kollegen, was Ihre Lehre angeht?
Also insofern nicht, denn die Masse der Teilnehmer an diesen Seminaren waren Angehörige der gesellschaftlichen Fakultät. Es waren aber auch interessierte andere. Aber das waren natürlich solche, die Interesse hatten.
Das war das eine Pflichtveranstaltung für alle Studenten?
Nein, es waren keine Pflichtveranstaltungen. Es waren Seminare, die so angeboten wurden und ich habe noch die Anwesenheitsliste und Strichliste zu Hause, wer da alles mitgemacht hat.
Beantwortet, ja. Dann habe ich Jörn Wüstenberg.
Ja, ich habe eine Frage zur Struktur des Instituts, in dem Sie gearbeitet haben, oder des Bereichs. Und zwar stellt sich die Frage, gab es von außen vom Staat eine Kontrolle. Also hat man versucht, auf eventuelle Probleme, die sich eben gestellt haben, im Zusammenhang mit Ihrer Lehre und nicht mit Ihrer persönlichen, sondern mit der Ihres Hauses im Grunde, von außen einzuwirken. Und deswegen gab es eben zwischen den Assistenten und dann auch der Führung in der Anfangszeit, auch Herrn Heilung, gab es da Konflikte. Also gab es dort auch ausgetragene Konflikte.
Also zunächst mal zur Struktur unseres Instituts, das hat sich im Laufe der Zeit verschiedentlich gewandelt. Wir haben verschiedene Umschichtungen vorgenommen. Innerhalb des Instituts gab es sicherlich auch Diskussionen und Auseinandersetzungen um die aktuellen Probleme. Das aber besonders meine Abteilung, also die Abteilung Direktion Social Materialismus, hat sich in der Zeit zu einem wirklich freimütigen Diskutierclub entwickelt. Wir haben über alle Probleme diskutiert. Heinrich Vogel hat ja besonders von der naturwissenschaftlichen Seite auch Arbeitskreise gehabt, hat Konferenzen gemacht. Also innerhalb des Instituts, wie gesagt, es gab da natürlich auch Hardliner und andere, die also ich erinnere zum Beispiel noch, Ich habe einmal, es war ja auch so ein Usus, zu einem Frauentag die Ansprache gehalten im Institut. Es war ja immer so eine kleine Veranstaltung. Und da habe ich einen kurzen Vortrag gehalten. Und darin unter anderem doch etwas polemisiert gegen Krieg und Militär. Das haben mir einige natürlich übel genommen. Also sowas gab es natürlich. Aber das andere, was Sie sagten, von außen, das ist natürlich jetzt eine etwas schwierige Sache. Zunächst mal grundsätzlich waren unsere Institute unterstellt dem Staatssekretär für Hochschulwesen und dort der entsprechenden Abteilung und die war ihrerseits mit dem ZK verknüpft und so weiter. Die Lehrprogramme und all diese Sachen wurden dort abgesprochen und genehmigt oder nicht genehmigt. Und von hier aus gesehen haben die Ministeriumsgenossen auch gelegentlich bei uns kontrolliert. Ich erinnere noch einmal, war eine Arbeitsgruppe bei uns und hat Lehre und so weiter alles untersucht und hat uns da, wie man so schön sagt, so fertig gemacht, dass Günter Heidel nachher hinterher draußen saß und heulte. Und der ist ja wirklich hartleibig. Also sowas hat es gegeben, natürlich, nicht? Und wenn man sich das Gesamtanliegen anschaut, es bestand ja die Auffassung, die an sich fehlerhafte Auffassung, dass der Aufbau einer Gesellschaft oder ihrer sozialistischen Gesellschaft sozusagen nach Muster praktiziert werden kann. Dass es sich dabei um ein Unternehmen in Neuland handelt, das ist oben wenig reflektiert worden. Und von daher gab es natürlich kräftige auch von der Bezirksleitung natürlich, also die untere Ebene. Wobei ich eben auch da sagen muss, es gab doch auch eine Reihe von Funktionären, Genossen in der Bezirksleitung, die nun speziell für uns zuständig waren, die, mit denen man durchaus reden konnte, die also nicht so hartleibig waren. Aber es gab natürlich auch andere. Da gab es Sonder.
Vielen Dank. Jetzt habe ich Heiko Maaski und dann nochmal Katharina Trost. Ich bin auch noch auf der Rednerliste. Heiko Maaski, bitte.
Also ohne jetzt Ihre Lebensleistung in irgendeiner Art und Weise bewerten, angreifen oder kritisieren zu wollen. Sie haben ausgeführt, dass Sie Mitglied im Studentinnenrat waren. Sie haben ausgeführt, dass Sie Mitglied des Senats waren, dass Sie teilweise auch im Dekanat saßen, auch Studentendekan waren, wenn ich das vorhin richtig mitbekommen habe. Das sind ja alles Gremien, die mehr oder weniger noch Überreste sind aus einer Zeit, die sehr demokratisch und pluralistisch aufgebaut war, beziehungsweise die Gremien sollten das widerspiegeln. Jetzt in dieser neuen Situation, wo es einen Staat gibt, eine Partei und einen ganz klaren Parteiauftrag, an den jedes Mitglied gebunden ist, wie geht man mit einem solchen Auftrag im Rücken, in einem solchen Staat, mit Mitgliedern um, zum Beispiel mit Medizinern, die unter Umständen humanistisch oder religiös gebunden sind, die nicht unbedingt offene Gegner, aber doch eher starke Zurückhaltung, um das vorsichtig zu formulieren, gegenüber dem Staat walten lassen. Wie sind Sie ganz persönlich mit solchen Mitgliedern der Universität umgegangen, obwohl Sie gleichzeitig an einen eindeutigen Parteiauftrag gebunden waren?
Ja, das mit dieser eindeutigen Bindung an Parteiaufträge, das ist ja auch so ein Kapitel, was meistens nicht richtig gesehen wird. Zunächst mal muss man ja da sagen, letztendlich sind es einzelne Menschen, die an dem jeweiligen Platz tun, was sie für richtig halten. Dass das Krawall gibt, dass es Auseinandersetzung gibt, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber ich habe mich eigentlich immer bemüht, möglichst differenziert auf die konkrete Situation einzugehen. Ich habe zum Beispiel ein sehr gutes Verhältnis mit einigen unserer Theologen gehabt. Ich bin auch zu theologischen Konferenzen als Redner mit eingeladen worden. Also auch bei diesem, was ich vorhin sagte, bei dieser Problematik des Todes, wo das ja auch mit Religion ist und so weiter, das habe ich sehr wohl reflektiert. Und meine Linie auch im Unterricht überhaupt war, jeder Student im Seminar kann seine Meinung sagen, wie er sie hat. Er muss sie mir nur begründen, warum er so denkt. Das war meine Forderung. Es konnte jeder mit seiner Meinung kommen und wir haben darüber diskutiert und es hat insofern, von Ausnahmen abgesehen, eigentlich nie wirkliche hartleibige Differenzen gegeben. Weil ich vielleicht auch von Hause aus, von Natur aus auf Ausgleich, wenn Sie so wollen, orientiert bin. Das hat mir natürlich manchen Schlag in den Rücken gegeben, vor allem in der ersten Zeit, wo die Mediziner noch in toto als reaktionär eingeschätzt wurden und ich saß da mitzwischen. Ich habe die Prügel bekommen, dass ich mich für die eingesetzt habe. Aber das hat mich so, sicherlich im Moment ist man verärgert und so weiter, aber es, ich habe das auch immer versucht, so einzuordnen in die Umstände. Und ich habe auch in meinen Lehrveranstaltungen, Seminaren, in Vorlesungen immer darauf Wert gelegt, auf die Meinung, auch in den Weiterbildungsveranstaltungen mit den Hochschullehrern und so weiter, auf ihre Meinung. Darüber haben wir denn diskutiert.
Gut, vielen Dank, Katharina Trost.
Ja, dann möchte ich mal an Heiko anschließen und mal fragen, Parteiauftrag, das Thema hatten wir jetzt gerade, dann stelle ich ganz direkt im Anschluss meine Frage, wie sieht das aus mit der Staatssicherheit? Sind diese auf dieses, ist dieses Ministerium auf Sie zugetreten? Das wäre die erste Frage. Und die zweite, die mit dazu gehört, ist, Sie waren Studentendekan. Wie sieht es aus? Haben Sie selektiert bei der Zulassung zum Studium? Also das wären die beiden Fragen.
Naja, das Selektieren lag in der Sache. Es war eine bestimmte Anzahl von Plätzen. Es waren Richtlinien da, wer unter welchen Kriterien zugelassen werden konnte. Und insofern wurden einige natürlich nicht angenommen. Zum Beispiel Offiziere hatten Schwierigkeiten zugelassen zu werden. Unter anderem fällt mir gerade so ein, der spätere Professor der Slawistik, Raab, den habe ich zunächst nicht zulassen können, weil er eine Offiziersvergangenheit hatte.
Ja, na klar.
Ja, in der Wehrmacht, Wehrmacht, in der Wehrmacht.
Aber das Leistungsprinzip eigentlich eher. Aber es gab ja, okay, gut. Aber
naja, also das Leistungsprinzip war insofern mit im Spiel. Es waren ja Abiturienten, die eine Hochschule, also eine Schulzeugnis hatten. Ja. Und das war die Grundlage. Also wer schlechte Noten hatte, war schlecht dran. Okay. Und zwar haben wir das auch durchaus praktiziert unter dem Gesichtspunkt, zumindest in manchen Fällen, Leistung geht vor soziale Abkunft. Ich meine, das haben wir nicht immer durchhalten können und das war auch in der Sache nicht richtig, aber es war schon eine gewisse Selektierung, die einfach durch die festgelegte Studentenzahl, also Studienbewerberzahl, und die Bewerber waren meistens mehr, da mussten welche rausfallen. Ne?
Ja, und die zweite Frage betraf die Staatssicherheit.
Ja, Staatssicherheit, das habe ich erwartet. Das ist so eine ja, Sie werden staunen. Außer gelegentlichen Besuchen im Institut bzw. Universität habe ich persönlich zu meiner eigenen Überraschung eben immer wieder nie was mit denen zu tun gehabt. Ich bin weder vorgeladen worden, noch habe ich sonst irgendwie was. Ich kannte sie, ja sicherlich, wir haben uns auch begrüßt und so weiter, aber ich habe weder dienstlich noch sonst wie. Es gab am Anfang mal eine Sache, das war im Grunde noch vor der Staatssicherheit, das war, weil ich Studentendekan war, da wurde ich mal nachts von zu Hause abgeholt und darüber gebracht zu der K5 oder wie das hieß, zu der entsprechenden Stellen, wo sie mich da ausgequetscht haben. Es ging eben um die Arbeit des Studentendekans, um Zulassung oder was im Einzelnen, weiß ich nicht mehr. Ich habe da die halbe Nacht gesessen und bin dann nachher wieder nach Hause gegangen. Aber wie gesagt, so im direkt habe ich eigenartigerweise nie etwas mit ihnen zu tun gehabt. Vielleicht noch eine Bemerkung am Rande. Einer von meinen Jungs wurde mal angesprochen auf Mitarbeit. Und dann haben wir zu Hause im Familienrat das überlegt. Das wollten wir nicht, aber wie machen? Und da fiel uns Folgendes ein. Unser Junge sollte dem Betreffenden sagen, das kann er nicht, er ist zu quatschig, in unserer Familie wird alles rum erzählt. Und da hat er ihn laufen lassen.
Darf ich mich jetzt einmal dazwischen schieben? Ich möchte zum Fach fragen. Also einmal Nachfrage zu Finnland. Es gab philosophische Institute und in der Bundesrepublik war es eben der Kreis um Adorno in Frankfurt am Main. Horkheimer, also linke Marxisten, die waren nur von der eher dogmatisch orientierten DDR-Führung nicht anerkannt. Aber der Marxismus war ja eine Philosophie, die sich auch durch wissenschaftliche Institute fortentwickelt. Ich will es mal so ausdrücken. Und da war ja sicherlich ein Dialog angebracht. Aber die Frage jetzt an Sie. Wie sehen Sie jetzt Ihre Rolle in dieser Wissenschaft? War es mehr ein Verkünden der ohnehin dogmatisch festliegenden Weisheiten in Ihrer Praxis an der Hochschule? Oder haben Sie versucht, die Andeutung haben Sie ja schon gemacht, haben Sie versucht, den Marxismus-Leninismus weiterzuentwickeln zu einer Gesellschaftstheorie, die eben auch den Wandel und möglicherweise auch die Akzeptanz in der Bevölkerung berücksichtigte?
Also das ist schon richtig. Ich habe mich nie verstanden als ein orthodoxer Theoretiker, sondern ich habe, wie gesagt, die griechische Philosophie habe ich studiert. Ich habe auch westliche Autoren gesehen. Wir haben in unserem Institut Promotionsthemen gehabt zu philosophischen Entwicklungen im westlichen Ausland. Also das haben wir durchaus gemacht. Wir haben, wie gesagt, ich habe mich ja immer bemüht, und viele meiner Genossen natürlich auch, die Sache lebendig zu machen. Ich habe zum Beispiel oft auch die Frage im Seminar gestellt, wenn das so kam, mich interessiert nicht, was Marx gesagt hat, sondern warum. Und wir sind sicherlich auch in manchen Überlegungen über das hinausgegangen, was so formuliert war und gemacht wurde, auch vor allem in unseren Konferenzen. Ne? Konferenz zu Problemen der wissenschaftlich-technischen Revolution meinetwegen. Ne? Da kam das. Oder auch, was ich vorhin sagte, zum Risiko. Das waren ja alles Probleme, die eigentlich jenseits dessen lagen, was offiziell gewollt und vertreten wurde. Ne? Insofern waren wir natürlich doch auch in gewisser Weise etwas suspekt, weil wir eben nachfragten und nach mehr suchten und tiefer gingen. Ne? Ich war ja, wie gesagt, eine Zeit lang im Stadtverordneter. Ein Gespräch meines späteren Assistenten mit dem damaligen Oberbürgermeister, kamen sie irgendwie auf mich zu sprechen. Und da sagte der Oberbürgermeister, das ist doch der, der immer diese unangenehmen Fragen stellte.
Gut. Heiko Maske, noch vielleicht die letzte Frage.
Ja, also ich habe zwei Fragen, die ganz eng, beieinander liegen. Sie haben uns hier, und ich denke, dafür sind wir Ihnen alle sehr dankbar, die Möglichkeit gegeben, einen wirklich sehr menschlichen Dozenten kennenzulernen aus dem Bereich Marxismus, Leninismus. Sie entsprechen so gar nicht die Vorstellung, die man vielleicht an solche Dozenten hat. Sie haben geschrieben, dass Sie immer auf Ausgleich aus waren, dass Sie mit den Leuten reden wollten, dass die Studenten ihre eigene Meinung sagen sollten und auch begründen sollten, weil es eben wissenschaftliches Arbeiten ist. Wie ist es Ihnen dann damit ergangen, dass dann zum Beispiel auch Studenten von der Universität relegiert wurden, dass Studenten nicht zugelassen wurden, weil den Kindern von Parteifreunden der Vorzug gegeben wurde, oder dass zum Beispiel auch einzelne Studenten erschossen wurden, weil sie sich zu DDR-Zeiten bzw. zu Zeiten der sowjetischen Besatzungszone hier engagiert haben? Und ist Ihnen in all der Zeit, das wäre die zweite Frage, die da sehr nah dran liegt, Sie waren zu Zeiten des Faschismus einmal in Massenorganisationen und Sie waren zu Zeiten der DDR auch in der Partei und auch gesellschaftlich engagiert. Ist Ihnen in all der Zeit Ideale der Gesellschaft hin oder her bei der Umsetzung in der Praxis, in der Gesellschaft, in der Staat und auch an dieser Universität irgendwann mal der Gedanke gekommen, vielleicht sind einige Ideale gar nicht so verkehrt, aber die Umsetzung geht definitiv in eine ganz falsche Richtung, so dass die Gesellschaft vielleicht auf die Art und Weise, wie sie momentan ist, nicht mehr tragbar ist?
Naja, das habe ich in meiner Bilanzierung gesagt, das ist, wir haben sehr wohl gesehen, dass die Entwicklung in vielerlei Hinsicht fehlen dürfte. Und es ist uns aber nicht gelungen, in die politischen Entscheidungsprozesse einzudringen und diese einsehen. Und das betrifft nicht bloß uns, das betrifft andere auch. Manche haben ja den Schluss gezogen und sind dann nach drüben gegangen. Für mich persönlich war das eben wirklich keine Alternative. Diese kapitalistische Gesellschaft war für mich keine Alternative. Ich hätte gehen können, meine Eltern wohnten hier drüben. Die haben mich oft aufgefordert. Aber das war einfach keine Alternative. Und daraus ergibt sich dann letztendlich auch, dass wir uns natürlich mit unseren Möglichkeiten immer bemühte, das an sich avisierte Ziel zu unterstützen und zu durchzusetzen. Aber das ist schon richtig, mit zunehmender Entwicklung und Verhärtung oben waren wir natürlich dann auch frustriert und aber wie gesagt, um nun einen Schluss zu ziehen, insofern, dann macht euren Mist alleine und ich gehe. Das fand ich meine Auffassung und auch vielleicht nicht meine Charaktereigenschaft.
Katharina Trost, dann die letzte Frage, wir sind in den Überblüten.
Ist auch nur eine ganz kurze Frage. Haben Sie es eigentlich so empfunden in Ihrer kompletten Laufbahn als Hochschullehrer, dass Sie doch sehr privilegiert waren, und zwar die Theorien mitteilen konnten, aber dass die Umsetzung ja gar nicht so funktioniert hat. Und wie kann man das im Alltag überleben, sozusagen?
Naja, Sie haben insofern das schon richtig getroffen. Nachdem ich die Habilitation erreicht habe und Professor geworden war, hatte ich sozusagen ein Privileg und eine gewisse Narrenfreiheit. Das ist ohne Frage der Fall. Denn da war ich dann eben doch weniger angreifbar. Ich konnte mir eben auch solche Sachen erlauben, dass ich nachher, also in den Jahren, wir haben jedes Jahr zum Anfang des Studienjahres einen Fortbildungskurs gemacht. Da habe ich mich abgemeldet, da habe ich Urlaub gemacht. Ist auch akzeptiert worden. Also solche Privilegien, wenn Sie wollen, waren natürlich da. Oder die Tatsache, dass ich Dekan war, konnte ich natürlich auch ausnutzen, um dies oder jenes nicht zu machen.
Okay. Gut. Dürfen wir uns bedanken. Vielleicht hat Heiko Marski das Entscheidende getroffen. Einen so menschlichen und angenehmen Vertreter haben wir aus dieser Richtung bisher nicht gehabt. Insofern sind wir alle bereichert. Wir sind Ihnen sehr, sehr dankbar. Sie haben Terrain gewonnen, denke ich. Und damit schließen wir die Sitzung. Vielen Dank.